Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wenn man eben sich nicht in dem Sinne äußert, wie das die Partei möchte, oder wenn man so Themen wie Menschenrechte bespricht, das ist nicht vorgesehen. Da ist der Spielraum sehr klein.
Wir erleben gerade einen sehr starken Paradigmenwechsel der Weltpolitik. Das bedeutet, zum ersten Mal in diesem Jahr gab es mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien. Nur wenn wir einzeln Verantwortung übernehmen und auch selbstbewusst handeln, können wir diese Demokratiendämmerung aufhalten. Andernfalls leben wir bald in einer Autokratie.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Diesmal aber nicht, wie Sie es gewohnt sind, mit einem normalen Interview, sondern mit einer Sonderfolge. Im Rahmen des RHI-Symposiums am 15.11.2023 haben wir uns gemeinsam mit 10 Expertinnen und Experten unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen dem Thema Perspektiven Demokratie gewidmet. Alle Beiträge spiegeln diverse Aspekte von Demokratie wider. Sie regen zum Nachdenken an, sind teilweise besorgniserregend, machen aber auch Hoffnung. In dieser Podcast-Folge lernen Sie zunächst die oder den jeweiligen Referierenden in einem kurzen Schlaglicht-Interview etwas besser kennen. Und dann folgt der ausführliche Mitschnitt des Vortrags. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich, bei allen dran zu bleiben und bis zum Ende zuzuhören. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen. Herr Willems, Sie halten heute einen RHI-Talk. Herzlich willkommen jetzt erstmal hier bei unserem kurzen Schlaglicht-Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind nicht aus München angereist. Erstmal alles gut gegangen oder hatten Sie da schon mit Herausforderungen zu kämpfen?
Nee, die Hinfahrt war wunderbar bis jetzt. Bisher ist alles wunderbar organisiert und ich freue mich heute auf den Abend.
Sie freuen sich auf den Talk. Einige Ihrer Kollegen hat er sogar ein bisschen nervös gemacht, so komprimiert zu sprechen. Sind Sie gewohnt, solche Auftritte zu machen?
Also diese Form ist jetzt doch tatsächlich neu, weil man es ja auch wirklich auswendig lernen muss und jetzt nicht viel Spielraum hat bei diesem Thema. Und vorher habe ich natürlich an der Universität auch viele Vorträge und Seminare unterrichtet. Das war alles einfach, weil man da ja auch improvisieren kann. Und da bin ich heute doch ein bisschen gespannt, wie das sich dann vor diesem Publikum entwickelt.
Ja, in Shanghai haben Sie gelehrt. Was ist das Wichtigste für Sie selbst, was Sie aus Shanghai mitgebracht haben für sich?
Aus Shanghai habe ich sehr viele Dinge mitgebracht. Ich denke, ganz wichtig in China generell ist die Flexibilität, die man da auch erlernen muss, weil man ein anderes Zeitverständnis hat und auch ein anderes Herangehen an Probleme. Man ist da viel agiler, flexibler und Termine werden zum Beispiel relativ kurzfristig angesetzt, manchmal auch erst am gleichen Tag, sodass man da sehr spontan sein muss und reagieren sollte. Ja, das ist also eine gute Eigenschaft, die man hier auch gebrauchen kann.
Ja, also heute geht es ja in Ihrem Talk darum, wie schützen wir Demokratien vor autokratischen Beeinflussungen. Sie haben lange selbst in China gelebt und haben Sie dort auch mit dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, aus Ihrer Perspektive heraus schon mal Probleme antizipieren, vorhersehen können, bevor sie eigentlich wirklich aufgetreten sind?
Naja, ich sag mal so, dadurch, dass es in China natürlich sehr viele Zensurmaßnahmen gibt, Überwachung und so weiter, wird man gewissermaßen ein bisschen konditioniert, das, was man sagt, auch vorher gut zu überlegen, bevor man dann nicht irgendwann geschnitten wird oder dass man es ändern muss. Das heißt, die Antizipation ist dann vielleicht in dem Fall so eine Art vorauseilender Gehorsam in Anführungszeichen, um Probleme zu vermeiden, die es gäbe, wenn man sagen würde, was man denkt.
Und das wären unter Umständen große Probleme.
Das könnten, je nachdem, was man da von sich gibt, auch größere Probleme werden. Ne? Es gibt ja auch schon kleine Probleme, wo man dann auch eine Selbstkritik verfassen muss. Also jetzt nicht ich, aber ich kenne dann auch Lehrer, die das machen mussten. Und das kann am Ende des Tages auch bis zur Ausweisung führen, wenn man eben sich nicht in dem Sinne äußert, wie das die Partei möchte. Oder wenn man so Themen wie Menschenrechte bespricht. Das ist nicht vorgesehen. Ne? Da ist der Spielrahmen sehr klein.
Wir freuen uns jedenfalls auf den Talk heute mit Ihnen, von jemandem, der über China auch sprechen wird, dort selbst gelebt hat. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt einfach einen guten Auftritt, viel Spaß und dass es Ihnen Freude bereitet, was Sie heute für uns vorbereitet haben.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich lebe in einer Autokratie. Ich fühle mich wohl. Das Leben ist angenehm. Der Alltag ist digitalisiert und man kann alles zu jeder Zeit kaufen. Die Straßen sind sauber, die Züge sind pünktlich und man sieht keine Armut. Es gibt wenige Ausländer und keine Flüchtlinge hier. Als Frau kann ich nachts ohne Angst allein auf die Straße gehen. Die Strafen sind hart und werden unverzüglich vollstreckt. Von hier aus betrachtet erscheint Deutschland wie ein Entwicklungsland. Zum Glück wird die freiheitliche Welt immer kleiner und die neue Weltordnung nimmt Gestalt an. Diese Aussagen stammen von deutschen Führungskräften, die in China leben und über China sprechen. Diese Aussagen wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und vielfach geteilt. Da sie eine glaubwürdige Innenperspektive vermitteln, beeinflussen sie natürlich das öffentliche Meinungsbild. Aber aus der Sicht der autokratischen Machthaber sind diese Manager die besten Markenbotschafter der Autokratie. Denn das Wichtigste für einen Autokraten ist natürlich das Image. Und das beste Image ist das, was einem von Außenstehenden zugeschrieben wird, wenn diese positiv über die Autokratie sprechen. Sie kennen wahrscheinlich den brasilianischen Superstar Neymar. Ein Fußballspieler, verdient 100 Millionen Euro im Jahr. Und für jeden Beitrag, für jeden positiven Beitrag, den er auf den sozialen Medien postet über Saudi-Arabien, bekommt er nochmal 500.000 Euro Taschengeld. Und es ist klar, die Themen wie Todesstrafe oder Menschenrechte kommen natürlich in seiner Luxusberichterstattung nicht vor. Dieses Phänomen nennt man Sportswashing, Gehirnwäsche durch Sport. Da ich selbst 15 Jahre lang in China gelebt habe und auch an der Universität verschiedene Seminare geleitet habe, schätze ich das Land und die Leute sehr. Bei dem politischen System ist es ein bisschen was anderes. Und das ist auch der Grund, warum ich diese in Anführungszeichen positiven Äußerungen am Anfang, diese Zitate, etwas relativieren möchte. Und der Grund für diese oder für diesen Aufklärungsgedanken ist der, dass ich während des 100-tägigen Lockdowns in Shanghai, in dem ich dann saß, die eiserne Hand der Autokratie selbst gespürt habe. Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens auf und wollen einkaufen gehen im Supermarkt um die Ecke. Sie gehen runter und plötzlich sehen Sie das. Das Tor Ihres Wohnblocks ist eingesperrt, abgeschlossen und Sie kommen nicht heraus und Sie wissen nicht warum und Sie wissen nicht wie lang. Aber da haben Sie noch Glück gehabt, denn die Leute, die im Supermarkt sind, die werden im Supermarkt eingeschlossen und müssen dort 3 Tage lang übernachten zwischen dem Gemüse. Oder stellen Sie sich vor, Sie schlafen nachts und plötzlich klingelt es an Ihrer Tür Und zwei Gestalten in weißen Schutzanzügen stehen vor ihnen und sagen, packen Sie Ihre Koffer, wir fahren jetzt. Und dann fahren sie mit ihnen in ein Quarantänelager für Corona-Infizierte. Und dort bleiben sie 2 Wochen mit 5000 anderen Infizierten und haben kein, also haben Dauerlicht, aber haben keine Duschen und müssen so lange bleiben, bis sie freigetestet werden. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind schon 40 Tage lang eingesperrt zu Hause und Sie haben keine Vorräte mehr. Sie wollen was bestellen, aber es gibt nichts. Die Straßen sind gesperrt, niemand kann kommen, niemand darf gehen. Und Sie haben auch schon Ihren Fernseher gegen ein paar Eier mit den Nachbarn getauscht. Es ist nichts mehr da und die ersten Leute verhungern. Und das in einer der reichsten Städte der Welt. Und an diesem Punkt könnte man das System in Frage stellen. Und das habe ich getan und deshalb möchte ich die Leitautokratie China unter 3 Einflussaspekten beleuchten. Und das ist erstens die Wirtschaft, zweitens die Werte und drittens die Weltordnung. Fangen wir kurz an mit der Wirtschaft. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner seit 7 Jahren. Und das auch noch vor den USA und vor den Niederlanden. Und Sie sehen, Deutschland importiert Waren im Wert von 191 Milliarden Euro aus China. Das war 2022. Und Deutschland exportiert Waren im Wert von 107 Milliarden Euro. Das ist sehr gut. Was nicht so gut ist für Deutschland, ist die Tatsache, dass immer mehr chinesische Unternehmen sozusagen die Marktführerschaft übernehmen in den Bereichen, in denen Deutschland früher Spitze war. China ist zum Beispiel Weltmeister beim Automobilexport. Im ersten Quartal 2023 wurden 200.000 Elektroautos aus China nach Deutschland importiert. Und die Anzahl der chinesischen Hersteller in den Top 10 der verkauften Autos in China bei Elektrofahrzeugen, da sind die ersten 9 sind alles chinesische Hersteller. Und jedes zweite Elektroauto auf der Welt fährt in China. Und die Ironie der Geschichte ist, dass der chinesische Wissenschaftsminister Wang Gang zu seiner Zeit vor 20 Jahren in Deutschland, in Clausthal-Zellersfeld, alternative Antriebstechnologien studiert hat, war dann 10 Jahre lang Manager bei Audi und hat dann die Elektromobilität verpflichtend in China eingeführt, für alle, per Herstellerquote. Das ist also ein Grund. Und ein anderer Grund für eine Marktführerschaft ist, dass der Technologietransfer vorgeschrieben ist. Das bedeutet, deutsche Unternehmen müssen immer Joint Ventures gründen und ihre Technik quasi abgeben. Inzwischen ist es aber so, dass viele deutsche Firmen freiwillig ihre Schlüsseltechnologien verkaufen. Seit 2006 wurden 441 deutsche Firmen zum Teil oder komplett von chinesischen Investoren aufgekauft. Das ist sehr positiv für China, weil China verfolgt eine 2025 Made in China Strategie. Das bedeutet, man möchte sich also von der Werkbank der Welt zu einer Wissenschafts- und einer Innovationsgesellschaft verwandeln und die Marktführerschaft in sämtlichen Gebieten übernehmen. Und das ist natürlich gar nicht so gut für Deutschland, zumal noch erschwerend hinzukommt, die einseitige Abhängigkeit ist mehr und mehr dramatisch, denn China lieferte 2022 nach Deutschland 67,8% der Smartphones, 86% der Laptops und 91,8% der seltenen Erdmetalle. Die sind bekanntlich wichtig für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie Windkraft und für Elektromobilität. Aber noch alarmierender ist die Tatsache, dass 70% der Medikamente, die in Europa hergestellt werden, Wirkstoffe aus China verwenden. Und das heißt, gerade bei Antibiotika sind wir da sehr empfindlich und abhängig. Das bedeutet also, es wäre sehr wichtig zum Schutz unserer Demokratien, hier die Lieferketten zu diversifizieren und besser noch die Schlüsseltechnologien zurück nach Deutschland zu holen, vor allen Dingen auch die kritische Infrastruktur zu schützen. Darüber hinaus sollten wir auch Schlüsseltechnologien aus anderen Ländern nach Deutschland holen oder ansiedeln, wie zum Beispiel zuletzt den taiwanischen Halbleiterhersteller TSMC, der in Dresden eine Fabrik gebaut hat und der auch ein Wertepartner ist. Wertepartnerschaft, das führt uns zum zweiten Thema. Die Wirtschaft ist eng verbunden mit dem Menschenrechtsbegriff in Deutschland, weil Deutschland eine wertebasierte Außenpolitik verfolgt. Das heißt, da sind wir noch nicht. Also, das heißt quasi, Werte spielen immer mit bei diesem Thema. Als ich in China war und mit chinesischen Studenten über das Thema gesprochen habe, habe ich erklärt den individuellen Menschenrechtsbegriff, universellen Menschenrechtsbegriff, und ein chinesischer Student sagte, stimmt nicht, halt. Das ist bei uns ganz anders. Bei uns ist das so, das Volk steht im Mittelpunkt. Dann erst kommt der Einzelne. Das bedeutet, wir müssen erstmal die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse aller sichern, bevor wir über die einzelnen Rechte von Menschen sprechen. Und noch wichtiger bei uns ist das Staatsrecht auf wirtschaftliche Entwicklung. Das bedeutet also, man muss erst quasi alle Leute versorgen und dann kann man über einzelne Rechte sprechen. Das Problem bei der Sache ist natürlich, das kann man so sehen. Ich war erstmal sprachlos. Aber hier wird quasi der individuelle Menschenrechtsbegriff kollektiviert. Und dank dieser Definition muss man nicht mehr debattieren über die westlichen Menschenrechte. Denn man hat jetzt zwei Kategorien von Menschenrechten. Und hier bedeutet das im konkreten Fall auch noch in einem zweiten Schritt, dass diese universellen Menschenrechte territorialisiert werden. Das heißt also, Menschenrechte sind eine innere Angelegenheit der Länder und kein Anliegen der internationalen Gemeinschaft mehr. Wenn also irgendwo die Menschenrechte verletzt werden oder Minderheiten unterdrückt werden, dann ist das quasi die Angelegenheit des Landes und niemand soll sich dort einmischen. Und das hat natürlich gleichzeitig wiederum Einfluss auf die Demokratien, denn zum Beispiel sagt man in Afrika, wo die afrikanischen Länder sagen, ja, also wir wollen jetzt gar keine Geschäfte mit Deutschland machen, sondern lieber mit China, weil da gibt es gar keine moralischen Mindeststandards. Und bei der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt sagte die Chefin der Welthandelsorganisation, eine Nigerianerin, wenn wir mit China sprechen, bekommen wir einen Flughafen. Wenn wir mit Deutschland sprechen, bekommen wir einen Vortrag. Ja, jetzt könnte man allerdings sagen, gut, der Flughafen gehört euch aber nicht, den Vortrag könnt ihr behalten, ja, kostenlos. Aber auf einer zweiten Ebene ist es auch so, dass die internationalen Institutionen beeinflusst werden, denn China möchte seinen Menschenrechtsbegriff natürlich auch bei der UNO, beim UNO-Menschenrechtsrat durchsetzen, proaktiv durchsetzen, um neue Normen zu setzen und auch um die internationale Menschenrechtspolitik zu verändern. Und unterstützt wird es dabei von zahlreichen anderen Autokratien. Und das führt uns zum dritten Punkt der Weltordnung. Wir erleben gerade einen sehr starken, ja, Paradigmenwechsel der Weltpolitik. Das bedeutet, zum ersten Mal in diesem Jahr gab es mehr Autokratien auf der Welt als Demokratien. Und in Zahlen sieht das so aus, dass 68% der Weltbevölkerung inzwischen in autokratisch regierten Ländern leben und nur 15% nur noch der Weltbevölkerung in echten Demokratien. Und daraus folgt letztlich, dass sich die autokratischen Machthaber sagen, beziehungsweise dass die Weltordnung, wie sie bisher war, die westliche Nachkriegsordnung, ablehnen, inklusive des Wertesystems und der Währung, weil sie sagen, wir sind jetzt in der Mehrheit. Und als Gegenentwurf zu den Demokratien oder den demokratischen Verbünden gibt es jetzt das BRICS-Plus-Bündnis. Das kennen Sie sicherlich. Und nach dem Eintritt der neuen Länder, wie zum Beispiel Argentinien, Ägypten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und auch dem Iran, kann man hier von einer Allianz der Autokratien sprechen. Und diese Allianz der Autokratien ist sehr mächtig, denn man sieht, dass quasi diese BRICS plus 6 erwirtschaften 37% der Weltwirtschaftsleistung und sie repräsentieren 46% der Weltbevölkerung, wohingegen die G7 44% der Weltwirtschaftsleistung erwirtschaften, aber nur 10% der Weltbevölkerung repräsentieren. Und dazu ist noch zu erwähnen, 40 weitere Länder würden gerne bei den BRICS-Plus-Staaten mitmachen, würden gerne beitreten. Aber jetzt, schon jetzt ist es so, dass die BRICS-Plus-Staaten die wichtigsten Energieproduzenten der Welt umfassen und beinhalten. Und es ist klar, dass sie auch auf der sicherheitspolitischen und militärischen Ebene zusammenarbeiten werden. Und aus diesem Grund wäre die EU gut beraten, ein EU-Verteidigungsministerium einzurichten und auch eine EU-Armee langfristig oder mittelfristig oder besser noch kurzfristig aufzubauen, damit man den autokratischen Staaten sozusagen, die auch immer aggressiver auftreten, eine gewisse Einheitlichkeit und Entschlossenheit entgegensetzt und auch zeigt, dass man verteidigungsfähig ist. Gleichzeitig sollten wir aber auch als Demokratien weiterhin den Dialog suchen und den Austausch fördern und auf Augenhöhe kooperieren, weil wir die globalen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam lösen können. Und was bedeutet das jetzt für uns als Bürger? So wie quasi oder so wie sich die Demokratien zwischenstaatlich zusammenschließen, um sich vor den autokratischen Herausforderungen zu schützen, so sollten wir als Demokratinnen und Demokraten das auf der interpersonellen Ebene tun. Und das heißt auch im Sinne Kants unsere Vernunft gebrauchen, um diese autokratischen Herausforderungen und Gefahren überhaupt erst frühzeitig quasi uns diesen bewusst zu machen. Denn diese Gefahren kommen sowohl von außen als auch von innen. Und das bedeutet einerseits, diese Gefahren früh erkennen, klar benennen und auch aktiv handeln im Sinne des Rechtsstaats, um quasi unser soziales Klima zu schützen. Das bedeutet erstens, wir sollten einen kühlen Kopf bewahren in diesen emotional aufgeladenen Zeiten, das heißt Rationalität und Resilienz. Wir sollten einen Wertekompass besitzen, oder nicht verlieren, beziehungsweise neu austarieren. Und wir sollten mündig werden in dem Sinne, dass wir die Stimme erheben, unsere Stimme erheben gegen die innerautokratischen Ambitionen und aber auch gegen die antisemitischen Anfeindungen in uns oder um uns herum. Denn nur wenn wir gemeinsam als oder einzeln Verantwortung übernehmen und auch selbstbewusst handeln, können wir diese Demokratiendämmerung aufhalten. Andernfalls leben wir bald in einer Autokratie. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!